zum Beispiel jetzt alleine das Erste, was offensichtlich ist, ist ja die Followerzahl, wo man sagt, mein Gott, so viele Follower, da muss ja richtig was bei rumkommen.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Kochen und Kohle und heute mit dem Thema Geld, Geld, Geld. Und vielleicht der zentralen Frage, Jasmin, sind wir reich?
Spannendes Thema auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ein bisschen provokant gestellt.
Ja, beantwortet die Frage doch vielleicht.
Ja klar, kann ich das jetzt ja ganz einfach sagen und dann machen wir Schluss und dann ist die Sache erledigt. Dann wäre es der kürzeste Podcast mit wie vielen Minuten? Einer Minute Sendezeit?
Ungefähr. Ja, warum stelle ich die Frage überhaupt? Ne? Das ist natürlich eine rhetorische Frage und Auslegungssache. Aber Geld ist ja ein großes Tabuthema, beziehungsweise über Geld sprechen ist ein großes Tabuthema. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil ja jeder von uns irgendwie Geld verdient und Geld zum Leben braucht.
Ich glaube, entschuldige, wenn ich dich unterbreche.
Nee,
ich glaube, nicht gerade, trotzdem, es ist vor allen Dingen in Deutschland, glaube ich, ein großes Tabuthema. Also ja. Es ist in vielen anderen Ländern geht man damit schon entspannter um. Und in Deutschland ist man da auch, was Gehälter und so angeht, so ein bisschen vorsichtig und möchte sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, nicht zu viel verraten. Ja,
das glaube ich auch. Das Thema Geld als Tabuthema ist eines der Themen, worüber wir sprechen. Warum ist das überhaupt so und was kann man dagegen tun? Und ich finde gerade so eine Folge ist auch ganz wichtig, einfach mal um gegen den Strom zu springen. Um vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten, Thema anzusprechen, was man sonst nicht hört. Dann haben wir aber auch noch den persönlichen Umgang mit Geld mitgebracht, wie wir das so machen. Und was man natürlich mit Geld macht, ne, legt man das zur Seite. Wir verdienen in unserem Foodblogger-Dasein natürlich auch Geld, haben auch große Ausgaben, aber vielleicht bleibt ja auch was übrig. Und was wir dann damit machen, ist vielleicht auch ganz interessant, was wir da auch für Tipps geben können, weil wir jetzt seit Jahren wirklich viel mit Geld hantieren. Und eine zentrale Frage, nicht nur, ob wir reich sind oder ob einer von uns reich ist, muss ja nicht auf beide zu treffen.
Eine weniger.
Ich guck dich an. Ja. Und hat das Geld uns verändert oder verändert das Geld einen? Oder gibt es vielleicht irgendwie, wenn man Geld verdient, eine Situation, dass man plötzlich auch viel mehr Geld braucht, um den neuen Lebensstandard zu halten? Das sind die Themen, über die wir sprechen möchten und ich würde sagen, Jasmin, da legen wir einfach mal los.
Ich bin selber schon sehr gespannt auf das Thema und freue mich auf den Austausch mit dir.
Also wenn ihr das jetzt hier hättet sehen könnt, das war unfassbar lustig.
Das war die Motivation.
Ich hab hier eine Mutti-Vision vielleicht hier. Ja, über Geld spricht man nicht, aber über Geld lacht man. Ne? Das ist so dein. Ja, aber warum spricht man denn überhaupt nicht über Geld? Hast du da eine Theorie?
Ich glaube, dass das viel mit, ich weiß es gar nicht, das ist vielleicht so ein bisschen Aberglaube, wenn man das ausspricht oder sagt, dass man, was man verdient, wenn es halt auch vielleicht sogar mehr ist, dass dann halt andere kritisch auf einen gucken oder so skeptisch sind oder sagen, vielleicht auch nicht gönnerisch sind. Und vielleicht aber auch, wenn man weniger verdient, dass man sich nicht bloßstellen möchte?
Ja, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das ein Thema ist, gerade dieser Neidfaktor. Na, also es macht ja irgendwas nicht schlechter, wenn jemand weiß, was ich verdiene. Na, dadurch hat ja der andere keine Nachteile. Ich habe das auch nie verstanden in meinem Angestelltenjob, warum man da nicht drüber sprechen sollte. Und da gab es immer nur einen Hintergrund, dass die Führungskraft, die ihre Mitarbeiter unterschiedlich bezahlt, nicht will, dass die das wissen, dass die unterschiedlich bezahlen, weil der hat sein Budget, ja, ich sag mal 10.000 Euro für 3 Mitarbeiter im Monat. Und wenn er da, sage ich mal, jedem Mitarbeiter nur 2,5 zahlt, dann hat er noch 2,5 übrig und steht da gut da bei seinen Chefs oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, dass man das geheim hält, weil irgendwer nicht möchte, dass das ausgesprochen wird.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grund. Ich habe ja nie so in ganz großen Unternehmen gearbeitet, deswegen bin ich da jetzt ja auch nicht so drin in der Thematik. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Grund, warum das nicht, weil es halt von oben instruiert worden ist quasi, ne, dass man die Mitarbeiter klein hält oder das halt nicht so gut kommuniziert, nicht so offen ist. ich glaube, im privaten Bereich, warum ist es denn, aber das wäre ja halt der Firmeninterne, das wäre halt unter Kollegen.
Ja.
Und das könnte ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen, weil ich sage, wenn der Kollege neben mir die gleiche Arbeit tut und 1.000 Euro im Monat mehr bekommt oder selbst 500, ist es irgendwie unfair.
Ja, das kann durchaus sein, dass man dann so empfindet. Und dann geht man ja wiederum zu dem Chef und sagt, hey, warum kriegt derjenige mehr als ich?
Richtig. Mehr. Und dann kommt die Argumentation, ja, aber ich bin ja schon 2 Monate länger da und deswegen kriege ich wieder mehr. Vielleicht ist es das der Grund, aber warum ist das dann im privaten Bereich trotzdem auch noch so stark? Redest du mit deinen engen Freunden über Geld?
Ja, definitiv.
Ich auch.
Also meine engen Freunde wissen, was ich als Content Creator, Influencer, Foodblogger, was auch immer, verdiene, definitiv. Die wissen aber auch, dass ich mir da seit 7 Jahren den Arsch aufreiße und dass das wirklich, dass das viel mehr ist, als sie allermeisten sehen. Und ich glaube, das relativiert das Ganze dann auch wieder. Wenn man jetzt offensichtlich oder vermeintlich nichts tut für das Geld, was man dann bekommt und wenn das dann unfassbar viel ist, dann kommt, glaube ich, auch selbst in dem engeren Kreis so ein gewisser Neidfaktor oder so ein Ungerechtigkeitsgefühl, das man gar nicht bewusst steuern kann, sondern das dann einfach da ist. Und ich glaube, das wäre nicht gut für die Freundschaft.
Ich finde, man muss das natürlich auch sagen, ich finde, in unserem Bereich sieht das halt auch immer alles so, ich will nicht sagen glamorous aus, weil ich weiß nicht, ob der Food-Bereich unbedingt glamorous ist. Wir sind jetzt nicht so wie andere Fashion-Influencer, die immer richtig Glitzer-Events haben. Und trotzdem denke ich, sieht man häufig nicht, was da alles hintersteckt. Und ich glaube, man sieht auch die vielen, zum Beispiel jetzt alleine das Erste, was offensichtlich ist, ist ja die Followerzahl, wo man sagt, mein Gott, so viele Follower, da muss ja richtig was bei rumkommen oder, ne? Und ich glaube, das, dann werden wir später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja.
Food Facts der Woche.
Food Fact, wir sprechen über Zimt. Zimt ist nämlich ein wunderbares Gewürz, haben wir schon festgestellt. Und da gibt es auch einige wissenswerte Sachen drüber. Und bei den Food Facts, wenn ich die vorstelle, ist es immer so, 2 Sachen sind wahr, eine ist falsch und du und die Hörer da draußen können entscheiden, welche davon wohl die falsche ist und vielleicht schafft ihr es, vielleicht auch nicht. Ich werde jetzt erstmal alle vorlesen. Ceylon-Zimt ist auch als echter Zimt bekannt und stammt aus Sri Lanka und hat einen milderen und süßeren Geschmack als der häufiger benutzte Cassia-Zimt. Der 2. Fakt, in der Naturheilkunde wird Zimt am Stück zum Kauen verwendet. Sobald die Rinde durch den Speichel weich wird, entfalten sich die ätherischen Öle und haben eine aufputschende Wirkung. Der 3. Fakt. Zimt enthält einen Stoff namens Kumarin, der in hohen Dosen lebensgefährlich sein kann. Okay. Welcher ist wahr, beziehungsweise welcher von den 3 Fakten ist falsch?
Okay, das ist jetzt echt voll das Detailwissen. Also ich weiß, dass Zimt eine von den, es gibt 2 Zimtsorten, 2 unterschiedliche, das weiß ich. Und ich weiß, dass eine, also dass der Food Fact, also den C, dass irgendwas auf jeden Fall giftig sein kann, wenn du das in hohen Dosen isst.
Mhm.
Das 2. schließe ich aus, weil das mir zu wahrscheinlich vorkommt und das 1. war auch irgendwie wahrscheinlich. Ich sage einfach, dass 3 richtig ist.
Einer ist falsch.
Ach, nur einer ist falsch.
Einer ist falsch, ja.
Dann ist, sag nochmal, also der 1. war...
Der 1. ist Ceylon-Zimt, ist auch der echte Zimt, stammt aus Sri Lanka und hat einen milderen und süßeren Geschmack als der häufiger verwendete Cassia-Zimt.
Ja, ich glaube, Ceylon ist der Original-Zimt, ne?
Dann wird es ja passen, dann wäre der ja wahr.
Und was war nochmal 2?
2 ist, in der Naturheilkunde wird Zimt am Stück zum Kauen verwendet. Sobald die Rinde durch den Speichel weich wird, entfalten sich die ätherischen Öle und haben eine aufputschende Wirkung.
Könnte rein theoretisch auch wahr sein, habe ich aber noch nie so gehört. Deswegen sage ich, B ist falsch.
Hast du vollkommen recht, habe ich mir ausgedacht. Aber cool, ne?
Hört sich aber auch gut an, weil ich meine, Zimt, die Rinde ist ja an sich...
Ja, aber hast du mal versucht, Zimt zu kauen?
Nein.
Den kannst du stundenlang mitkochen, der wird nicht weich.
Das stimmt, hast du recht. Ja, das stimmt.
Also ich hoffe, ihr habt heute irgendwas gelernt und das mit dem lebensgefährlichen Stoff, das ist tatsächlich so.
Aber ich glaube nur in Ceylon-Zimt.
Nein, nur in Cassia-Zimt.
Ach, in Cassia-Zimt.
Deswegen Ceylon-Zimt ist teurer. Hm. Cassia-Zimt ist der häufiger drin ist, der so ein bisschen schärfer schmeckt. Ceylon-Zimt ist ein bisschen milder und süßer, aber ist halt deutlich teurer. Und Cassia-Zimt ist häufig in normalen Zimt halt drin. Und wenn du davon zu viel zu dir nimmst, dann ist der leberschädigend und kann dann letzten Endes auch lebensbedrohlich sein.
Ja. Deswegen muss man, glaube ich, in den Schwangerschaften immer aufpassen.
Kann gut sein, ja. Aber so viel jetzt zum Food Fact zu Zimt.
Okay.
Du hast vorhin was gesagt, so ein kulturelles und gesellschaftliches Thema. Ist es auch, dass jetzt nicht unbedingt der Neid da ist, sondern so die wahrgenommene Ungerechtigkeit, die es ja auch einfach tatsächlich ist. Weil wenn ich daran denke, dass es ganz viele Berufe gibt, die ein Vielfaches von anderen Berufen verdienen, ich gehe da einfach nur mal jetzt in die Pflege rein, ne, die leider komplett unterbezahlt sind und die eine unfassbare Arbeit leisten und ohne die es auch nicht gehen würde, weil da würden Menschenleben riskiert. Und dann gibt es den 10-millionsten Banker in Deutschland, ja, der wahrscheinlich im Monat das verdient, was die Pflegekraft im Jahr verdient.
Und wenn er nicht da wäre, wäre die Welt halt auch immer noch da. Also dann wird, das wird halt niemanden jucken quasi.
Genau, ne? Genau. Und da gibt es dann, glaube ich, ich will nicht seine Arbeitszeiten oder seine Arbeit generell schlecht reden, ne? Aber da gibt es halt wirklich so eine offensichtliche Ungerechtigkeit in der Verteilung des Geldes. Und da, glaube ich, das ist ein guter Grund, warum das auch immer noch ein Tabuthema ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, dass man nicht so offen über das Geld spricht, obwohl man es könnte, weil ja jeder da einen Bezug zu hat.
Ja, das stimmt. Und ich glaube halt, wie gesagt, auch in Zeiten, wo man nicht so viel verdient, möchte man halt vielleicht das auch nicht gerade so nach außen tragen, dass man sich das und das nicht leisten kann.
Ja.
Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also das war halt jetzt auch, ich meine, wenn man so in die Vergangenheit guckt, man hat ja nicht immer irgendwie viel Geld zur Verfügung gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir halt jetzt in deinem
Leben war. Ich bin im Dortmunder Norden aufgewachsen. Was denkst du, was ich zur Verfügung hatte? Nix.
Und das ist es halt, ne? Man hat sich das halt jetzt auch selber aufgebaut und ich finde schon, dass das halt schon voll den krassen Mehrwert auch hat und was halt, was auch früher war, wenn man irgendwie am Ende des Monats auch nicht mehr wusste, okay, was esse ich jetzt noch oder zwei Tage ohne Einkaufen schaffe ich noch, und dann hast du halt jetzt so eine Situation, wo man natürlich auch, also um das jetzt schon mal vorwegzugreifen, also haben wir jetzt nicht für unser Leben ausgesorgt. Also,
nein, das nicht.
Das ist, hört sich so an und das möchte ich halt auch irgendwie gar nicht so vermitteln, weil es halt einfach nicht stimmt. Es ist real nicht so, dass wir sagen können, so und jetzt können wir aufhören und wir sind unser Leben lang versorgt. Das ist totaler Quatsch, ne?
Nein, definitiv nicht. Vor allem, weil wir auch nicht wissen, wie sieht es in 10 Jahren aus. Ne? Wir haben kein Beamtenverhältnis, wir haben keinen sicheren Job in einem Angestelltenverhältnis, was uns einfach eine Pension gesichert oder einen Job sichert, auch wenn gerade keine Arbeit da ist. Ne? Wenn wir keine Arbeit haben, kommt kein Einkommen rein. Aber du hast gerade was ganz Gutes gesagt. Kommen wir mal von dem Tabuthema weg und gehen mal zu dem persönlichen Umgang mit Geld. Das ist ja auch so, jeder geht ja irgendwie mit Geld anders um. Und gerade jetzt hat sich vielleicht bei dir in deiner Beziehung zum Geld etwas getan. Oder ne, wie ist deine Beziehung zu Geld jetzt gerade in dieser Rolle als Content Creator, wo man ja doch schon, wie du gerade gesagt hast, selbstständig mit Summen hantiert, die man ja vielleicht in anderen Bereichen so gar nicht irgendwie in Berührung gekommen wäre mit.
Genau, die Summen kommen und gehen halt aber auch schnell. Das muss man halt auch sagen, das hat sich schon verändert, weil man halt sehr viele Ausgaben hat. Und das, finde ich, vergisst man halt auch einfach ganz schnell, beziehungsweise ich vergesse das nicht, aber das wird von außen schnell vergessen. Ich muss halt sagen, dass ich jemand so im Privaten halt jemand, also ich würde sogar mich als Persönlichkeit in zwei Persönlichkeiten aufteilen. Um das jetzt so ein bisschen komisch klingen zu lassen. Aber es gibt einmal die private Jasmin und die berufliche Jasmin.
Und welche ist gerade hier?
Gerade ist privat.
Oh.
Und
nächstes Mal moderiere ich dich dann so an.
Mit der privaten
Jasmin. Koffel und Kohle mit Daniel und der privaten Jasmin.
Genau. Und da ist also im Business-Bereich, da bin ich bei den Ausgaben schon auf jeden Fall großzügig, weil ich halt denke, dass es halt wichtig ist, ne, dass du halt die Leute, die in deinem Team sind, dass du die halt gut bezahlst, dass die halt.
Was ist mit dir? Musst du doch gehen.
Also, nochmal. Also ich finde, im Business-Bereich ist es auf jeden Fall wichtig, dass man halt die Leute, mit denen man umgeht, dass man da halt Leute hat, die Profis sind, die halt, und das kostet halt einfach sein Geld.
Ja.
Und das, finde ich, ist halt schlecht investiert, wenn man da halt spart. Wenn ich aber die private Jasmin frage, die ist schon noch so, wie sie halt immer war. Also ich sehe es zum Beispiel nicht ein, für irgendwelche Markenklamotten Geld auszugeben. Also das ist Marken zum Beispiel, diese ganzen so Statussymbole, das ist halt einfach null was für mich. Würde ich niemals ausgeben, selbst wenn ich Millionärin irgendwann hoffentlich sein werde, dann würde ich dafür sowas kein Geld ausgeben.
Ja, das ist, ich glaube, ohne Witz, ne, ich hätte das nicht besser beschreiben können. Das mit diesen zwei Persönlichkeiten, das ist total, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Rolle selber ist und so Ausgaben tätigt. Na, aber es gibt wirklich in unserem Job, da stellen wir da geben wir tausende Euros teilweise im Monat aus für Mitarbeiter, für Equipment, für eine neue Kamera, für ein neues Objektiv, für irgendwelche Abos, für Programme.
Für Laptops?
Für Laptops. Ich habe zum
Kameras,
Beispiel,
Objektive.
Ich habe zum Beispiel ein Programm bzw. ein Abo für meinen Blog, wo ich Keywords recherchieren kann und wirklich super detailgetreu da mir Sachen anschauen kann. Das kostet einfach mal entspannte 180 Euro im Monat. Das wird man ja privat nicht ausgeben.
Ich bin zu geizig für so Streaming-Dienste, ja, für 6 Euro im Monat.
Du könntest für 180 Euro im Monat, glaube ich, könntest du alle Streaming-Dienste abonnieren, die es gibt im vollen Umfang.
Ja, würde man aber nicht privat mal machen.
Da du überlegst ja schon, ob du dir jetzt mal einen Monat lang irgendwie Wow abonnierst oder weiß ich nicht was, um mal ein Bundesligaspiel zu gucken. Und dann überlegst du, ob du die 30 Euro jetzt ausgibst oder nicht. Und, ja, im Business-Umfeld, ja, 30 Euro, klar, hier, nimm 60, Trinkgeld, so gefühlt.
Aber es ist ja wirklich so, das ist ja genau das und ich finde es irgendwie interessant, dass das bei dir genauso ist. Ich habe wirklich, das ist für mich zwei komplett unterschiedliche Welten quasi.
Und ich mache das gar nicht bewusst, sondern es ist automatisch. Und ich manchmal denke ich mir so, boah, sollte ich das jetzt, ist das jetzt richtig, dass ich das jetzt einfach alles ausgebe? Und dann im nächsten Moment denke ich mir so, ja, dann kriegt das Finanzamt halt nicht. Ist besser, ja, besser, ich kaufe mir da irgendwas für oder bezahle meine Mitarbeiter, als dass ich dem Finanzamt am Ende des Tages das Geld gebe, ne?
Ja. Ja, das ist bei mir auch so. Und privat bin ich da halt super bodenständig, muss ich sagen. Also das ist halt vor allen Dingen die Investitionen, die man halt quasi beruflich tätigt, sind ja auch so, damit wir unsere Zukunft, berufliche Zukunft weiter sichern. Das ist ja auch immer das. Ich glaube, man müsste das ja nicht machen, aber dann kann es halt sein, dass in 2 Jahren alles tot ist. So. Und damit man halt das irgendwie gesamt am Laufen hält, glaube ich, muss man halt immer neue Wege ausprobieren. Und das ist halt so, du kannst nicht nur einen Versuch starten und dann hast du den Mega-Erfolg. Wie viele Projekte ich schon gestartet habe, die gescheitert sind.
Ja.
Auch vor Instagram und dieser ganzen Selbstständigkeit, die ich jetzt habe, hatte ich bestimmt schon 10 oder 15 Ideen durchgeführt, die halt aber gescheitert sind. Und das sieht man halt einfach nicht. Du siehst ja nicht das Scheitern. Und ehrlich gesagt, ich vergesse das sogar. Ich habe das mal für mich so rekapituliert und dachte, boah, krass, du hast ja schon richtig viel ausprobiert, bis endlich mal was geklappt hat.
Ja, definitiv. Und ich werde mich immer daran erinnern, in der Uni hat mir mal ein Professor gesagt, da haben wir über USA gesprochen und über die Arbeitsmentalität in den USA. Und da gibt es ja diese Hire-and-Fire-Mentalität. Du hast ja keinen Kündigungsschutz, du kannst ja quasi von heute auf morgen auf die Straße gesetzt werden. Und da bist du auch erst ein guter Manager, wenn du irgendwo rausgeschmissen worden bist.
Ne?
Das ist, wenn du wirst erst wirklich als Manager anerkannt, wenn du irgendwo richtig verkackt hast. Da hat man sich immer gefragt, wie kann es denn sein, wenn der in der einen Firma alles vor die Wand gefahren hat, da wurde er entlassen, kriegt er plötzlich einen Managerjob in einer anderen Firma. Aber das ist gang und gäbe da, dass du erst richtig scheitern musst, um zu wissen, wie es nicht geht, gefühlt, ne?
Genau, weil man lernt einfach aus den Fehlern. Man lernt halt immer was dazu und ich meine, das ist halt einfach normal und gehört auch dazu und ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte, aber Managerjob.
Ja.
Punkt.
Werbung.
Und wenn du dein Frühstücksgame verändern willst, dann empfehle ich dir die Crazy Hazels. Nicht nur das braune Crazy Hazel, das ist Standard Crazy Hazel, die Nuss-Nougat-Creme vorne hält, natürlich ohne Palmöl und Zucker, sondern auch das White Crazy Hazel schmeckt unfassbar lecker. Und mein neuer Favorit ist die Crazy Pistachio, wie der Name schon sagt, eine zuckerfreie bzw. ohne zugesetzten Zucker Pistaziencreme. Super lecker auf Pancakes, auf deinem Porridge oder einfach nur so mit dem Löffel rein. Ohne schlechtes Gewissen, richtig lecker und kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn du Bock hast auf zuckerreduzierte Produkte in deinem Alltag, vielleicht auch ein bisschen Zucker sparen möchtest, deine Protein decken möchtest, schau mal gerne bei Ahead vorbei. Mit unserem Code KOCHEN kannst du dort auch maximal sparen. Alle Links dazu wie immer in den Shownotes und jetzt geht's weiter.
Also, wenn ich die Frage nochmal mit dem Geld und dem Umgang haben wir jetzt geklärt, welcher Stellenwert hat denn Geld für dich jetzt, sag ich mal, privat? Im Business sind wir ganz klar, wir brauchen es, um Investitionen zu tätigen, um unser Business auszubauen und aufrechtzuerhalten überhaupt. Aber im privaten Bereich, wie wichtig ist dir Geld?
Also ich glaube, es ist geflunkert, wenn man sagt, Geld ist total unwichtig. Ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Aber ich glaube, solange du... Also es muss ein gewisses Grundeinkommen da sein, dass du halt für deine Verhältnisse, ich meine, das definiert auch jeder anders, zufrieden bist, dass du halt wirklich nicht bei jedem Einkauf überlegen musst. Wenn du das halt so quasi erreicht hast und dann halt vielleicht darüber hinaus dir ein paar Sachen, ich glaube, es gibt irgendwann ein Limit. Ich glaube, jemand, der 500.000 im Jahr verdient, der ist nicht so super glücklich, wenn er 700.000 im Jahr verdient, also nochmal 200.000 mehr. Ich glaube aber, jemand, der sehr wenig verdient und dann halt 10.000 Euro Steigerung hat, ich glaube schon, dass das auf jeden Fall noch glücklich macht und noch wichtig ist.
Ja.
Du musst halt so, das muss halt schon so sein, dass du dir nicht zu viele Gedanken in deinem Alltag um Geld machen musst. Und ich glaube, wenn du das schon erreicht hast, hast du schon sehr, 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 sehr viel erreichen können.
Ja, definitiv. Da gibt es ja auch Studienlagen zu, dass nochmal 1.000 Euro mehr gar nicht so wirklich glücklicher macht. Aber das sehe ich auch immer kritisch, weil die Werte, die da genannt werden würden, würden jetzt bei mir nicht die Glückseligkeit auslösen. Da hast du aber vollkommen recht, dieses nicht darüber nachdenken zu müssen in manchen Situationen, ob man jetzt etwas kauft oder nicht.
Und es geht jetzt nicht um den Kauf einer Yacht, sondern es geht darum, nehme ich die teure Butter oder die günstigere oder, ne, also
oder in meinem Fall irgendwas für die Kinder, ein Kinderbett oder sowas. Ja. Ne, es gibt ganz oft, du hast gerade die Kindersachen, ey, Leco Mio, ne? Ey, ohne Witz, Kinder und Hochzeiten. Das ist so teuer, Kinder und Hochzeiten. Ey, du musst einfach ein Business aufbauen und die beiden Bereiche abdecken. Dann kannst du ein Produkt verkaufen, das Dreifache des Preises und die Leute kaufen es. Ne? So ein Kinderbett oder eine Kindereinrichtung, da bist du ja bei 1.000 Euro irgendwas dabei, wenn du mit Schrank und mit Wickelkommode nimmst. Und das
ja auch gar nicht notwendig ist.
Ja, und das können sich aber auch viele einfach nicht leisten.
Aber ganz ehrlich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, haben wir halt alles Secondhand gekauft.
Ja, genau.
Also wir haben die Klamotten, wir haben halt alles. Also erstens, weil ich es halt tatsächlich sinnvoll finde, weil die Kinder, die sind Babys, die da drin sind, was ist damit passiert? Aber auch einfach, weil ich gesagt habe, es ist mir einfach zu teuer.
Genau, und das meine ich gerade. Und das ist purer Luxus, dass ich dann sowas einfach kaufen kann. Na, dass ich dann sagen kann, ey, komm, ne, wir kaufen uns das jetzt. Das ist für mich purer Luxus. Aber trotzdem gehe ich in Aldi, ich nehme mir das Prospekt mit, was am Ausgang ist, nehme ich rein, schaue ich rein, was in der nächsten Woche im Angebot ist. Und wenn da gerade wieder, weiß ich nicht, ne, irgendein cooles Produkt, der Frischkäse oder was auch immer ein Angebot ist, ja, dann kaufe ich mir einfach 3-4 Stück davon, weil ich weiß, den esse ich sowieso, der hält sich im Kühlschrank 3 Monate. Und dann nehme ich den im Angebot mit, weil das da... So bin ich nicht, dass ich einfach irgendwas im Supermarkt einschicke, sondern ich gucke schon, wo sind die roten Schilder. Und das nehme ich mit einfach, ne, weil ich das Geld auch nicht aus dem Fenster rauswerfen will.
Ja, und das verstehe ich. Und ich finde schon, dass es halt wichtig ist, dass wenn man halt auch mal mehr Geld verdient und aktuell ist es auf jeden Fall in Ordnung, den Luxus, also es ist jetzt im Alltag, habe ich gar keine Luxusartikel oder irgendwas, was ich mir kaufe. Es ist jetzt auch immer noch so, ich wollte es so mal betonen, das ist jetzt auch nicht, dass man reich ist, um diese Frage einfach vorweg nochmal zu nehmen. Es ist tatsächlich nicht so. Natürlich aber habe ich ein anderes Verhältnis jetzt zu Geld, als ich als Studentin gelebt habe. Und ja, da wirklich, ich glaube, ich habe von 500 Euro im Monat gelebt. 550, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Da musste das noch runter, also 550. Und da musste noch Miete gezahlt werden und so. Und ich kenne das, wenn es so ist, dass man sagt, man hat halt nicht so viel.
Ja, und um diese Frage nochmal aufzugreifen, sind wir reich? Die haben wir uns ja nicht einfach so gestellt, sondern mit dieser Frage sind wir häufig immer schon konfrontiert worden. Oder das ist auch das, was viele denken, ne, mit unseren Accounts, 500.000 Follower, ne, dass viele denken, boah, die müssen ja richtig reich sein. Wenn man nur den Umsatz betrachtet, den wir vielleicht machen, dann wird er deutlich mehr sein als das, was man im Angestelltenverdienst oder das, was ich im Angestelltenverdienst vorher verdient habe. Aber das ist ja nur der Umsatz.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist ja nur der Umsatz. Und das ist ja nur möglich, weil wir ja die ganzen Ausgaben haben. Weil wir Mitarbeiter beschäftigen, die dafür sorgen, dass wir weiter Umsatz generieren können. Ne, das ist ja einfach das Ding. Das, was reinkommt, ist bei weitem nicht das, was übrig bleibt.
Ja.
Und nur das, was übrig bleibt, ist das, wovon wir leben. Und da ist, glaube ich, da kommt dieser Gedanke her, dass viele denken, dass man als Influencer schnell reich ist. Ist man aber nicht. Es gibt ja selbst ganz große YouTuber, die Steuern nicht zurückgelegt haben und dann irgendwann kommt das Finanzamt und sagt, ja, jetzt zahlen wir mal die 1.000.000 Euro Steuern zurück. Und die sagen, ja, habe ich nicht. Jetzt schwupps, bist du dahin so.
Ja, vor allen Dingen die Steuer von vor 2 oder 3 Jahren ist das ja genau. Meistens. Nee, 3 glaube ich nicht. Ne?
Zwei Jahren ist es ja meistens. Du kannst
genau.
Ja quasi mit Steuerberatung im März immer des Folgejahres abgeben und dann.
Genau, oder was Geld hast du ja erstmal.
Genau.
Aber das musst du dann wieder abgeben. Und wenn es nicht jetzt ist, musst du es in einem Jahr abgeben. Und das kannst du halt nicht einfach verballern. Und was mir halt immer wirklich schon schlaflose Nächte bereitet hat, ist halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir kriegen ja keine Rente.
Ja.
Nur um das nochmal zu sagen. Und ich muss halt sagen, auch wenn ich jetzt noch jung bin, und ich meine, du bist ja noch jünger als ich, ist das schon etwas, was mich schon beschäftigt hat und ich auch schon N2-mal nicht richtig schlafen konnte. Und ich meine, da kommen wir auch vielleicht zum nächsten, dass wir so ein bisschen anreißen.
Unfassbar gute Überleitung zum nächsten Punkt, der nämlich heißt, einem investieren und anlegen.
Ja.
Also mega.
Aber das ist tatsächlich etwas, was mich wirklich beunruhigt. Weil
ja,
du hast ja jetzt ist okay. Ich habe die Ausgaben, okay. Aber Steuern habe ich dann halt überlegt. Dann ist es ja, hast du deinen Lebensunterhalt. Aber was ist denn danach? Wenn du als Angestellter arbeitest oder irgendwo angestellt bist, hast du irgendwann deine Rente. Und weißt du, was mir auch Sorgen macht? Was ist, wenn einem mal was passieren sollte und man krank ist einfach ein Jahr?
Ja, dann habe ich genau diese Ängste, die du gerade beschrieben hast, die habe ich auch, aber sowas von. Deswegen versuche ich da persönlich so viel wie möglich für vorzusorgen für den Fall, dass wenn ich irgendwann gar nichts mehr machen kann, dass vielleicht irgendwer für mich arbeitet, ja, wenn ich irgendwas geschaffen habe, was von mir unabhängig läuft und dass ich genug zurückgelegt habe oder angelegt habe, dass ich davon dann leben kann und meine Familie ernähren kann. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und ein ganz präsentes Thema bei mir.
Ja, verstehe ich. Also es ist für mich auf jeden Fall immer schon eine Sorge, die man halt auch noch mitträgt. Und ich glaube, das ist halt auch normal als jemand, der selbstständig arbeitet und diese Absicherung nicht hat, sich da privat drum zu kümmern, was man halt so macht, investieren. Es gibt ja ganz viele Optionen, die man hat. Und das Ding ist, das ist halt bei uns keine Luxussituation, dass wir das machen können, sondern das ist eine Notwendigkeit.
Richtig.
Also es ist nichts, womit man flexen kann, sondern es ist tatsächlich etwas, was du machen musst.
Jo, Digga, ich habe 50.000 auf meinem Depot. Was hast du?
Im Notfall musst du halt davon leben, ne? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, und da kriegst du halt nichts mehr dazu.
Ja.
Du kriegst halt 0 Euro.
Genau, ja, das ist das Thema. Ich werde ein bisschen was kriegen. Ich habe ja noch ein paar Jahre auf dem Buckel eine gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, aber das, was ich da kriegen werde, ist ja nahezu nichts. Ja, aber bevor wir darüber sprechen, was man denn mit dem überschüssigen Geld machen kann, was sind denn überhaupt so deine größten Einnahmequellen als Foodblogger? Also deine persönlich jetzt.
Meine persönlich sind immer noch Werbung generell. Also egal, ob ich auf Instagram schalte oder also aktiv dann ja quasi, dass ich etwas bewerbe. Und dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge, welche man dann auswählt und so. Aber halt auch die passive Werbung auf dem Kochblog.
Ja.
Natürlich habe ich auch meine eigenen Produkte, die natürlich auch dazu beitragen. Es sind halt mehrere Sachen, die man halt sich so versucht aufzubauen, um dann halt nicht von einer Sache komplett abhängig zu sein. Das ist ja auch etwas.
Aber du sagst dann so, doch die Kooperationen auf Instagram sind schon der größte Block von den Einnahmen.
Es ist ehrlich gesagt alle drei.
Hey, alles
es ist mittlerweile alles, es ist wirklich tatsächlich ausgeglichen.
Das ist super, ne? Wenn man das schafft, das so zu differenzieren, weil dann kann ruhig eins wegbrechen und die anderen werden das auffangen.
Was wir nicht hoffen, Daniel.
Nee, was wir nicht hoffen, aber das ist ja auch so das Ziel. Ich habe leider keine eigenen Produkte in dem Sinne, ne, wo ich viel Geld oder Umsatz mitmache, weil mein Buch ist mit dem Verlag geschrieben, mein Gewürz ist mit einem Partner gemacht, ne? Da bleibt nicht viel für mich hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher habe ich nur den Blog und mein Instagram und da ist es das Verhältnis ganz klar pro Instagram, also bestimmt locker 2/3.
Ja.
Wenn nicht sogar 3/4 der Einnahmen. Und wenn Instagram dann wegbricht, dann habe ich, glaube ich, ein ganz krasses Problem. Und deswegen versuche ich da mit Händeringen und mit Ideen irgendwas auf die Beine zu stellen, dass mir auch langfristig Einnahmen generiert, wenn Instagram mal sagt, ich habe keine Lust mehr auf dich.
Genau, und oder halt generell Instagram irgendwann abgeschrieben ist. Ne? Das muss man ja auch mitrechnen. Ja. Es ist so ein schnelles Medium und wir müssen immer aktiv sein, gerade in so einem schnelllebigen Bereich. Da musst du hier gucken, da musst du da gucken. Das ist halt schon, also ich meine, es macht mir sehr viel Spaß und das soll halt auch gar nicht undankbar oder so klingen. Und ich bin halt so froh, dass mir diese Optionen halt gegeben wurden. Aber es ist halt auch schon echt ein unsicheres Gebiet, muss man tatsächlich sagen. Und das ist schon Abenteuer.
Ja, definitiv. Ja, also es ist unsicher. Und deswegen müssen wir dafür vorsorgen, dass es irgendwie sicher wird. Ne? Ja. Mit Investitionen, mit Anlegen. Wo ich jetzt auch gar nicht im Detail drüber sprechen will, kann man drüber philosophieren und dann wären wir übermorgen noch nicht fertig.
Daniel, dann verrat du uns doch mal, wie du vorsorgst. Hast du noch irgendwie, bist du irgendwie da aktiv, dass du deinen Überschuss quasi irgendwie sinnvoll anlegst?
Ich hatte mal gedacht, dass ich so ein Immobilienmogul werde, so wie du. Ich glaube, du hast ja auch irgendwie da noch eine Immobilie oder sowas stehen. Ich habe auch eine Wohnung in Dortmund gekauft und das war aber nicht irgendwie ein Riesenplan, sondern das war einfach mehr der Zufall, weil das die alte Wohnung meiner Schwiegermutter war und ich wusste, dass die Vermieterin verkaufen will und bin dann da ohne Makler dran gekommen und dann ist ja immer gut, wenn kein Makler dazwischen ist. Sind wir uns relativ schnell einig geworden. Ich kannte die Wohnung, wusste, worauf ich mich einlasse und sonst hätte ich das alles gar nicht gemacht. Und das war aber auch schon das Immobilienthema für mich, weil da habe ich gar nicht die körperlichen Möglichkeiten, da irgendwelche Wohnungen zu renovieren und wieder fertig zu machen und aufzufrischen und das zu bezahlen. Da habe ich nicht das Geld für. Also von daher ist jetzt erstmal Immobilienkapitel abgeschlossen. Wenn bei mir was übrig bleibt, dann lege ich das für mich privat, aber auch für meine Kinder in ganz Standard-ETFs an. Ich habe also Depots, also ein Depot für mich, ein Depot für meine Kinder, für jedes Einzelne, und da bespare ich unterschiedliche ETFs. Und die mit fixen Sparraten, die ich auch nicht antaste, egal wie schlimm der Monat gerade ist, weil ich mir sage, wenn ich da einmal anfasse, da nichts zurückzulegen, dann ist der Bann gebrochen und dann werde ich beim nächsten Mal wieder aufhören zu sparen und den nächsten Monat überspringen und dann hinterher ist das ganze Ding obsolet. Das ist so das, wie ich vorsorge.
Also ich muss halt tatsächlich sagen, das meiste, was ich jetzt ausgebe, investiere ich halt aktuell in meine berufliche, ins berufliche Weiterkommen. Also es ist tatsächlich so, alles, was so übrig bleiben würde, was man halt logischerweise sicherheitshalber hätte halt anlegen können, mache ich halt nicht, sondern investiere das in neue Projekte. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr klug ist.
Also aus Business-Sicht ist das definitiv klug. Dadurch, dass du aber schon ein bisschen älter bist als ich und deine Rente eher kommt als meine. Das wollte ich nur noch mal.
Die 3 Jahre, etwa 3.
4 sind es, glaube ich, oder? 4?
Ja. Und wie viele Monate? tatsächlich, also jetzt aktuell ist es wirklich so, dass ich wirklich ganz viel ins Unternehmen oder in mich quasi investiere. Und daher deswegen auch diese Persönlichkeit vom Anfang, diese 2 Persönlichkeiten. Also da bin ich sehr spendabel, was sowas angeht. Wird sich jetzt so in den nächsten 1-2 Jahren herausstellen, ob das gut ist oder nicht. Ich meine, es kann halt auch echt ein Griff ins Klo sein, ne?
Ja, das ist halt wirklich, wirklich hoch, hoch riskant. Dann hätte ich vielleicht auch noch eine Frage, bevor wir, glaube ich, schon fast durch sind mit den Themen. Im Vergleich zu vorher, du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, du warst ja Studentin und hattest nicht viel Geld, hast 500 Euro im Monat gelebt. Hat sich denn jetzt, auch vielleicht durch die 2 Persönlichkeiten, die du ansprichst immer, dein Verhältnis zu Geld verändert? Von damals zu heute?
Also ich hätte...
Bei der privaten Jasmin jetzt, nicht bei der Business-Jasmin?
Bei der privaten Jasmin, ehrlich gesagt, hat sich gar nichts verändert. Also ich muss halt wirklich sagen, ich bin halt einfach immer noch so, wie ich dann halt auch vorher war. Bei der Business-Jasmin bin ich echt spendabel.
Ja.
Das hat aber wirklich auch wenig mit dem privaten, also es hat gar nichts mit meinem privaten Bereich zu tun. Und so wie ich privat bin, also das Einzige, was wir uns halt ja wirklich so gönnen, ist, dass wir halt Urlaub machen.
Ja, ja, wir auch.
Und das halt, also das ist halt wirklich so das, was ich halt sage, das ist so auch mein, dass ich wieder die Batterie auffüllen kann, so meine eigene. Und das, was mir Spaß macht und dass man halt andere Länder erkunden kann. Und ich weiß halt, dass das auch teuer ist, aber was halt auch gar nicht, ich weiß ja nicht, du hast ja mein Auto gesehen, das ist halt echt ein Schrott.
Ist es wirklich. Also ohne Rückfahrkamera und sowas. Ne? Nee, das zum Thema Reichtum. Ne?
Ne, und das ist halt, ich glaube, das ist mir auf jeden Fall super wichtig, das halt jetzt irgendwie auch nochmal zu sagen. Also ich glaube, ganz viele lassen sich von den Follower-Zahlen halt richtig krass blenden. Und boah, 1 Million Follower, 500.000 Follower. Irgendwie.
Ja, das ist das auch. Und das ist ja genau der Punkt. Dir bringt ja ein teures Auto nichts. Das ist kein, das ist persönlich. Bringt dir das vielleicht mal, boah, geil, ich kann jetzt hier den Nebenmann an der Ampel voll abziehen. Aber beruflich bringt dich das ja nicht weiter. Vor allem wäre das dann ja nur eine private Spielerei und keine Business-Ausgabe. Und dann sage ich auch, brauche ich nicht das krasse Auto. Auch wenn ich, ganz ehrlich, ich habe über meinen Monitor habe ich ein Auto hängen, was mein Endziel ist, dass ich quasi jedes Mal visualisiere, wenn ich davor stehe oder das sehe, auch nur von der Couch aus, weil ich das genau so aufgehangen habe, dass ich in mein Büro gucken kann und genau durch diesen kleinen Schlitz dieses Auto sehe. Das ist ein Lamborghini Urus in grün. Und den will ich irgendwann einmal haben. Das ist das Endziel. Das ist die Definition von mir, dass ich das geschafft habe. Ob ich das jemals schaffen werde, ist sehr, sehr fraglich. Wenn ich das schaffen werde, dann habe ich es aber auch richtig geschafft.
Ich muss halt sagen, dass ich das ja gar nicht habe. Ich habe ja gar keine materialistischen Ziele. Also es ist tatsächlich einfach so. Das geht gar nicht mehr darum. Also das alles, was ich jetzt hier irgendwo mache, es macht mir einfach richtig Spaß und ich wünsche mir einfach, dass ich weiter an Projekten arbeiten kann, auf die ich Bock habe und dass ich davon halt leben kann. Aber dass ich da jetzt irgendwie so ein richtig teures Auto so am Ende, das habe ich nicht.
Ich würde es mir auch nicht kaufen, ich würde es nur leasen. Also so geil.
Wie teuer wäre der denn?
Boah, ich glaube, der kostet neu 300.000 oder 360.000 oder so. Und Leasingrate ist so zwischen 2 und 3,5 im Monat.
Ja, krank.
Ja, das ist absolut krank. Also von jetzt würde mich das in den finanziellen Ruin treiben, so viel Geld im Monat.
Ja, aber wie viel müsste man pro Jahr Einkommen haben, dass du dir einfach mal so aus der Hüfte 300.000 Auto kaufst? Das ist
also
doch irgendwie...
daneben hängt auch noch ein Bild. Da ist, wie was es benötigt, um 1 Million im Jahr zu verdienen. Hm. Das wird runtergerechnet bis auf die Sekunde. Das hängt daneben so quasi, das ist der Weg.
Ja, und da sind wir noch auf einer...
Es sind so irgendwie 83.000 im Monat musst du da, glaube ich, Umsatz musst du da machen, bis du 1 Million hast. Aber wie gesagt, dann, wenn du 83.000 Umsatz machst, gehen bestimmt 40.000, 50.000 auch erstmal in Kosten raus, ne?
Ja.
Dann geht doch mal davon die Hälfte ans Finanzamt und dann hast du noch immer noch nicht genug, um die Rate zu bezahlen, wahrscheinlich.
Ja. Also was halt krass ist, finde ich, ist halt, dass du, was ich halt interessant finde, ist, dass viele Leute, auf die ich treffe, die mich immer fragen, ja, sag mal, was du denn verdienst. Wo ich das immer so komisch finde, weil wenn man die dann zurückfragt, dann wollen die auch nicht antworten.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie, ich bin eigentlich super offen, was das angeht, wenn man halt sich so austauscht. Aber das muss halt auf Gegenseitigkeit beruhen. Und ich finde es halt so cringe, wenn mich halt jemand fragt, ja, sag doch mal, was verdienst du denn als Influencer? Dann sage ich, ja, was verdienst du denn? Nee, das sage ich nicht. Ja, warum soll ich sagen?
Also ich finde es super cringe, wenn du cringe sagst.
Ja.
Nein, aber das ist ein wirklich guter Punkt. Meine engen Freunde, die fragen mich, ne, oder ich erzähle denen das, wenn ich irgendwie ein Placement habe, ne, dann sage ich denen, was ich dafür bekomme. Aber die wissen aber auch, dass das nicht das Geld ist, was in meiner Tasche landet. Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn irgendjemand auf der Straße mich fragen würde oder jetzt hier jemand aus dem Podcast sagen würde, ey, was hast du für das und das Placement bekommen? Und ich sage, 5.000 Euro. Und dann sagen die plötzlich, ach du Scheiße, wirklich? Ne, da muss ja stinkreich sein, wird ja jeder sofort denken. Mhm. War jetzt einfach eine random Zahl, aber nur ja. Beispiel zu nennen. Ne? Und dass da aber dann vielleicht von 1.000 hängen bleiben und ich davon alles ernähren muss, das sieht man ja nicht sofort. Wird man ja auch nicht. Wird ja auch kein.
Naja, und weil du halt dann auch nicht jeden Tag ein Placement hast.
Ja, genau. Ne? Und das
oder drei.
Ja, das ist es ja gerade. Ne? Und von daher muss man das immer mit Vorsicht genießen. Ja, ich würde sagen, Jasmin, wir haben jetzt hier über viele, viele Dinge gesprochen, die mit Geld zu tun haben. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes dabei. Wir haben erstmal darüber gesprochen, warum ist es denn überhaupt ein Tabuthema? Was sind so unsere Gedanken dazu? Dann haben wir über unsere Einstellung zu Geld und unsere gespaltenen Persönlichkeiten diskutiert. Also es gibt eine private Jasmin, einen privaten Daniel und dann gibt es die Business-Varianten von uns. Und das ist sehr lustig, dass wir beide da so ähnlich ticken, weil es ist wirklich kaum zu erklären, dass man auf der einen Seite 1.000 Euros ausgibt, während man auf der anderen Seite schaut, ob man die Erdbeeren einen Euro günstiger im Angebot bekommt. Ja, total bescheuert eigentlich, aber so ist das. Ich glaube, das ist auch wichtig, um nicht abzuheben letzten Endes. Dann haben wir noch darüber gesprochen, was kann man mit Geld eigentlich machen? Jetzt nur ganz kurz, ein bisschen investieren, ein bisschen was zurücklegen, Immobilien, ETFs. Werden wir sicherlich vielleicht nochmal in Zukunft eine ausführliche Episode drüber reden, wenn das interessant ist. Und nochmal, wie hat sich das Verhältnis zu Geld von uns verändert, bei uns verändert? Und das war so unsere Folge zum Thema Geld, Geld, Geld. Alle Infos, wie immer, gibt es bei uns in den Shownotes. Jetzt bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken. Jasmin, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben in dieser Folge sehr viel gelacht. Ja. Ja, wenn man kein Geld hat, kann man wenigstens drüber lachen. Ne?
Ja, genau, das ist das Fazit der Sendung. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.
Tschö.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.